Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Pia Behme, schön, dass Sie dabei sind, heute am Internationalen Tag der Umwelt. Die Covid-19-Pandemie tut der Umwelt in gewissen Aspekten gut, beispielsweise wenn es um den CO2-Ausstoß geht, der sich in den vergangenen Monaten deutlich verringert hat. An anderen Ecken sieht es aber weniger gut aus. Wir sprechen mit der Deutschen Umwelthilfe über Verpackungsmüll in Corona-Zeiten. In den Niederlanden müssen mehrere 10.000 Nerze getötet werden. In den Pelztierfarmen dort haben sich Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Auch dazu gleich mehr. Der Google-Dienst Google Trends zeigt an, was im Internet gesucht wird. Eine Recherche des NDR zeigt jetzt, die Daten sind nicht zuverlässig. Und wir schauen in den Garten. Der Igel ist Gartentier des Jahres und er ist gefährdet. Warum und was man für den Artenschutz tun kann, dazu gleich mehr. Und in unserem heutigen Verbrauchertipp geht es um Tischreservierungen in Restaurants. Einwegverpackungen sollen schnell und einfach für Hygiene sorgen. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der Hygiene eine wichtige Rolle spielt, sind auch Einwegverpackungen wieder gefragter geworden. Damit nimmt aber auch der Verpackungsmüll zu. Die Deutsche Umwelthilfe hat diese Entwicklung beobachtet und fordert mehr Weg. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. In welchen Bereichen werden jetzt mehr Einwegverpackungen genutzt als vor der Pandemie?
Ja, schon vor der Corona-Pandemie waren Einwegverpackungen ein Riesenproblem. Pro Jahr fallen in Deutschland 155.000 Tonnen Abfall durch To-Go-Essensverpackungen an. Das sind stündlich 400.000 Menüschalen. Und durch die Corona-Pandemie sind viele Gastronomen darauf angewiesen, außer Haus zu verkaufen, insbesondere in den letzten 10 Wochen, wo ihnen gar nichts anderes übrig blieb, als Essenslieferdienste anzubieten, das Ganze dann häufig in Einwegverpackungen, das dann zulasten der Umwelt. Diese Essenslieferdienste und Einwegverpackungen sind durch die Decke geschossen und auch der Gastronomieverband DEHOGA weist immer noch darauf hin, dass viele Verbraucher vorsichtig sind, sich weniger an die Lokale setzen, mehr auf die Hand mitnehmen und das wird dann eben auch zu einem Umweltproblem, weil viel mehr Verpackungsmüll anfällt.
Sie fordern jetzt mehr Mehrwegsysteme. Kann denn die Hygiene da gewährleistet werden?
Absolut. Es herrscht bei vielen Gastronomen nachvollziehbarerweise eine gewisse Verunsicherung in Bezug auf die Wiederbefüllung von Verbrauchern mitgebrachten Mehrwegbechern oder Essensboxen. Das ist aber möglich. Hierzu gibt es aktualisierte Hygieneleitfäden des Lebensmittelverbandes Deutschland, der erklärt, wie vor Ort in den Läden ein kontaktloses Wiederbefüllen möglich ist. Das ist also möglich. Am sichersten sind natürlich Mehrwegbechersysteme mit Pfand. Das heißt also, man bekommt den Coffee to go oder das Essen in einer Mehrwegbox oder in einem Mehrwegbecher, bezahlt ein Pfand, genießt das Essen, das Getränk und gibt dann anschließend gegen die Pfandrückerstattung in den Filialen, die an dem Mehrwegsystem teilnehmen, das Mehrwegbehältnis wieder zurück und das wird dann in einer industriellen Spülmaschine gespült, hygienisch einwandfrei, kann dann wieder rausgegeben werden an den nächsten Kunden und das würden wir den Gastronomen empfehlen. So kann man Einwegabfall vermeiden und hygienisch einwandfrei arbeiten.
Wenn ich jetzt bestelltes Essen mit meinen eigenen Behältern im Restaurant abholen will, worauf sollte ich da achten?
Da sollten Sie natürlich darauf achten, dass die vorgereinigt sind und dass die nicht verschmutzt sind. Das kann dann vor Ort hingestellt werden. Da kann dann kontaktlos mit einer Kelle oder die Suppe eingefüllt werden. Dann kann auch die Pizza oder was auch immer da auch kontaktlos reingelegt werden. Das ist kein Problem. Der Verbraucher sollte das halt vorreinigen und sollte es sauber mitbringen. Mehr muss er im Grunde genommen nicht beachten.
Ist es aber nicht eigentlich auch ein bisschen viel verlangt, jetzt von der sowieso schon wirtschaftlich stark geschwächten Gastronomie jetzt auch noch die Anschaffung von Mehrwegsystemen zu fordern? Also zum einen sind da die Anschaffungskosten, aber eventuell sind ja auch so Mehrwegverpackungen für die Gäste im Moment unattraktiv.
Naja, gerade bei den Mehrwegpfandsystemen, also Mehrwegbecher oder Mehrwegboxen mit Pfand, ist es ja so, dass man an bestehenden Mehrwegsystemen teilnehmen kann. Das heißt, man muss das Mehrweggeschirr ja gar nicht selber kaufen, sondern das wird dann eben vom Mehrwegsystem zur Verfügung gestellt. Das kann genutzt werden. Das ist dann sozusagen eine Poolverpackung, eine Einheitsverpackung, die von vielen Gastronomen gleichzeitig genutzt werden kann. Je mehr Gastronomen an so einem System teilnehmen, desto verbraucherfreundlicher wird es und desto mehr Rausgabe- und Abgabemöglichkeiten für den Verbraucher gibt es. Und wir wollen Gastronomen ermutigen, an solchen Mehrwegpfandbecher- und Boxensystemen teilzunehmen, weil je mehr daran mitmachen, desto verbraucherfreundlicher wird es und desto praktikabler.
Sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Auf der heutigen Sitzung des Bundesrats sollte es eigentlich unter anderem um die Kastenstände für Sauen gehen. Genauer gesagt um die Größe der Käfige und bessere Haltungsbedingungen. Wir hatten gestern bei Umwelt und Verbraucher auch darüber berichtet. Jetzt hat der Bundesrat die Abstimmung über die Kastenhaltung von Schweinen kurzfristig abgesetzt. Gründe wurden bisher nicht genannt. Eine Entscheidung über die Regierungspläne zur Neuregelung der Kastenstandsregelung muss daher verschoben werden. Die Bundesregierung hatte vorgeschlagen, dass Zuchtsauen künftig nur noch höchstens 13 statt wie bislang 70 Tage in den Kastenständen gehalten werden dürfen. Die Niederlande sind einer der größten Pelztierproduzenten Europas. Es gibt dort rund 150 Nerzfarmen. Mehrere von ihnen werden von heute an geräumt, weil in den Betrieben das Coronavirus nachgewiesen wurde. Auf den Farmen hatten sich mehrere Menschen bei Nerzen mit dem Virus infiziert. Jetzt müssen mehrere 10.000 Tiere in den kommenden Tagen getötet werden. Dazu Ludger Katzmierzak.
Hüb Kuipers züchtet seit 40 Jahren Nerze. Etwa 10.000 Tiere hocken in den Ställen seiner Farm in Dörne, unweit der deutschen Grenze bei Venlo. Kuipers Hof gehört zu den 8 niederländischen Betrieben, die von heute an geräumt werden. Mehr als 100 seiner 1.500 Muttertiere sind bereits an der Viruserkrankung verendet. Deshalb zeigt der Züchter Verständnis für den Kabinettsbeschluss. Wir sind froh über diese Entscheidung. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Ich kann mich darin wiederfinden. Unter Aufsicht der niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit werden die Nerze mit einem Gas getötet und danach entsorgt. Wenn das Räumungsteam anrücke, so Kuipers, werde er sich zurückziehen und warten, bis alles vorbei ist. Das willst du nicht mit ansehen, gerade nicht beim Nachwuchs, der da liegt. Das ist ein schrecklicher Anblick, ich will gar nicht daran denken. Als Ende April die ersten Infektionen in niederländischen Nerzfarmen publik wurden, zögerte Landwirtschaftsministerin Carola Schrauten noch. Sie sah zunächst keinen Grund für Räumungen, doch die letzten Untersuchungen hätten gezeigt, so die Ministerin, dass sich das Virus hartnäckig in den Betrieben halte. Es gibt Infektionen, ja, aber nicht in einer Größenordnung, die gleich eine Räumung gerechtfertigt hätte. Aber das Risiko ist groß, dass das Virus in den Betrieben bleiben wird. Und gerade jetzt, wo landesweit die Infektionskurve runtergeht, ist das nicht wünschenswert. Schrauten und ihr Ministerium gehen davon aus, dass Nerze das Virus auf den Menschen übertragen können. Eine These, die unter Wissenschaftlern umstritten ist. Hüb Kuipers, dessen Frau und dessen älteste Tochter wurden jedenfalls positiv getestet. Der Staat wird die von den Räumungen betroffenen Züchter entschädigen. Zugleich sollen andere Farmer ermuntert werden, ihre Betriebe freiwillig zu schließen. Vom 1. Januar 2024 an ist die Zucht von Pelztieren in den Niederlanden sowieso verboten. Warum also nicht schon früher aufhören, sagt Carola Schrauten. Als Kabinett schauen wir, ob wir zum Beispiel Betriebe, die freiwillig stoppen, finanziell unterstützen können, sodass es für die Züchter eine echte Option ist, früher aufzuhören. Schrauten schließt nicht aus, dass weitere Betriebe geräumt werden müssen. Die Untersuchungen der Veterinäre, so die Ministerin, würden in den kommenden Tagen fortgesetzt. In den etwa 150 Nerzfarmen des Landes werden jährlich rund 4 Millionen Jungtiere geboren. Die Niederlande sind damit einer der größten Pelztierproduzenten Europas. Die Branche beschäftigt 1200 Mitarbeiter in Voll- und weitere 400 in Teilzeit. Dass 2024 Schluss ist, steht seit 4 Jahren fest. Damals wurde ein Einspruch gegen das Verbot der Pelztierzucht höchstrichterlich abgelehnt.
In den Niederlanden werden in den kommenden Tagen mehrere 10.000 Nerze getötet, weil in den Pelztierfarmen Covid-19-Fälle nachgewiesen wurden. Google ist nicht nur eine Internetsuchmaschine, sondern bietet auch viele weitere Dienste an. Unter anderem Google Trends. Der Dienst zeigt, was gerade gesucht wird im Netz. In den vergangenen Wochen während des Corona-Shutdowns zeigte Google Trends zum Beispiel an, dass sich mehr Menschen für Kurzarbeit, Haare selbst schneiden und Podcasts interessiert haben. Und weil solche Daten Informationen darüber geben, was eine Gesellschaft gerade umtreibt, werden sie auch von Forschenden und Wirtschaftsinstituten verwendet. Eine Analyse des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, zeigt jetzt aber, diese Daten sind unzuverlässig. Eva Köhler hat die Informationen dazu. Google Trends, das ist ein Werkzeug, das verrät, wonach Menschen gerade suchen oder zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit gesucht haben. Die Daten dienen als Stimmungsbarometer für Firmen, für Redaktionen. Wissenschaftler setzen es bei Studien ein. Der Sachverständigenrat Wirtschaft verweist in einem Corona-Bericht auf die Google-Prognosen zum Begriff Kurzarbeit. Und auch Ermittler verwenden diese Daten, wie zum Beispiel das Landeskriminalamt Bayern auf Anfrage bestätigte. Journalisten des NDR haben zusammen mit dem Big Data-Beratungsunternehmen Hase und Igel aus Oldenburg sowie Wissenschaftlern der Universitäten Oldenburg und Hannover Hinweise darauf gefunden, dass die Daten nicht zuverlässig sind. Jan Schönmakers ist Geschäftsführer des Oldenburger Big Data Beratungsunternehmens.
Wir haben aber an vielen Fällen festgestellt, dass wenn wir dieselben Daten für denselben Zeitraum zum selben Begriff einen Tag später oder eine Woche später nochmal abrufen, man derart andere Ergebnisse von Google angezeigt kommt, dass sie einem zu unterschiedlichen Ergebnissen verleiten. Dass die Prognosen, die Trends, die daraus abgeleitet würden, in verschiedene Richtungen weisen.
Vor 3 Jahren zur Bundestagswahl hatte Google eine extra Seite, auf der zu sehen war, welche Politiker am häufigsten gesucht werden. 2020 gibt es eine ähnliche Seite. Statt Namen von Politikern sind hier Suchbegriffe zum Coronavirus zu finden. Maske, Desinfektionsmittel, Händewaschen. Doch gerade wenn es um Tagesanalysen geht, scheinen die Daten teilweise abzuweichen, erklärt der Datenwissenschaftler Sergej Zerr von der Universität Hannover.
Für den Begriff Kurzarbeit fragen wir zum 18. April für einen Tag. Da kriegen wir stundenweise aufgelöst die Resultate zurück. Und das machen wir mehrmals und alle Daten sehen ähnlich aus. Und das ist das, was wir erwarten. Wenn wir das Gleiche aber für den 15. April gemacht haben, sahen viele Suchanfragen sehr verschieden aus.
Mit anderen Worten, wer zum Beispiel wissen möchte, wie beliebt der Begriff Kurzarbeit im Februar 2020 war, bekommt an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Angaben, obwohl der abgefragte Zeitraum, Februar 2020, identisch ist. Das Problem scheint nicht ganz neu. Bis 2015 experimentierte Google mit nationalen Grippedaten. Mit Hilfe von Google Trends wollten sie Grippewellen vorhersagen. Es hat nicht funktioniert, das Projekt wurde eingestellt. Isabel Sonnenfeld leitet das Google News Lab für Deutschland und erklärt auf Anfrage schriftlich, warum diese Daten sich verändern.
Auch bei abgeschlossenen Zeiträumen kann es zu kleinen Abweichungen kommen, wenn ein Suchbegriff nur ein sehr geringes Suchvolumen aufweist, also nur wenige Nutzer im Verhältnis zu allen Suchanfragen nach diesem Begriff gesucht haben.
Matthias Spielkamp beobachtet für seine Organisation Algorithm Watch Tech-Konzerne wie Google beruflich. Dass die Daten von Google Trends teilweise unzuverlässig sind, überrascht ihn nicht. Sein Team beobachte ständig solche Fälle, sagt er.
Deswegen fordern wir ganz konkret viel, viel mehr Zugang zu den Daten der Plattform, damit Außenstehende wie wir als Organisation etwa herausfinden können, läuft da was schief.
Auch die Wissenschaftler wünschen sich vor allem eines, mehr Transparenz, um zu verstehen, was genau bei Google mit den Daten passiert. Denn gerade jetzt stützen sich zum Beispiel auch Ökonomen in Analysen auf die Daten von Google Trends. Doch es ist nicht klar, wie zuverlässig die Daten tatsächlich sind. Die Daten des Google-Dienstes Google Trends sind unzuverlässig. Ein Bericht von Eva Köhler. Bei Gefahr rollt er sich zusammen und zeigt seinem Feind seine Stacheln. Trotzdem oder gerade deswegen sind Igel vielen von uns irgendwie sympathisch. Dabei sehen wir sie eher selten. Der Igel, genauer gesagt der Braunbrunst-Igel, wurde jetzt zum Gartentier des Jahres 2020 gewählt. Bei der Publikumswahl der Heinz-Sielmann-Stiftung. Mit der Aktion möchte die Stiftung auf den Rückgang der biologischen Vielfalt in unserer Kulturlandschaft hinweisen. Ich habe vor der Sendung mit Nora Künkler von der Heinz-Sielmann-Stiftung gesprochen und sie gefragt, ob die Wahl zum Gartentier des Jahres bedeutet, dass der Igel gefährdet ist.
Der Igel ist heimlich still und leise tatsächlich aus unserer Landschaft verschwunden oder wird immer seltener. Und wir merken das eben zum Beispiel an der Zahl der Igel, die wir finden.
Woran liegt es denn, dass gerade der Bestand der Igel zurückgeht?
Der Igel ist ja ein Insektenfresser und ist damit eben auf Insekten als Nahrung angewiesen. Und es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen dem nachgewiesenen Insektensterben und dem Rückgang der Igelpopulation gibt. Er hat immer mehr Schwierigkeiten, einfach ausreichend Nahrung für sich und seine Jungtiere zu finden.
Igel leben ja eher vom Menschen zurückgezogen. Woher weiß man denn überhaupt, dass es weniger Igel gibt?
Ja, genau das ist die Schwierigkeit. Also die Wissenschaft hatte auch lange kein großes Interesse daran, den Igel zu erforschen. Es ist auch relativ wenig im Vergleich zu anderen Tieren über seine Lebensweise bekannt. Es gibt einen Indikator für die Igelpopulation, und zwar sind das, so makaber es sich anhört, aber verkehrstote Igel. Je mehr tote Igel man am Straßenrand findet, desto höher ist die Population der Igel, und desto weniger tote Tiere man findet, desto niedriger ist die Population dann am Ende auch. Und diese Todfunde weisen darauf hin, dass die Population in den letzten Jahren tatsächlich dramatisch eingebrochen ist.
Wie wichtig ist denn überhaupt die biologische Vielfalt in unseren Gärten?
Gärtner und Gärtnerinnen haben eine hohe Verantwortung für die biologische Vielfalt. Es gibt in Deutschland 20 Millionen Gärten. Das ist eine riesige Fläche. Es gibt über 1 Million Kleingärten. Und diese Gärten sind eben Ersatzlebensräume für Wildtiere, aber auch Trittsteine. Tiere können von ihrem Lebensraum über Gärten wieder einen neuen Lebensraum besiedeln, wenn die Gärten naturnah gestaltet sind.
Wenn man jetzt einen Garten zu Hause hat, was kann man da am besten machen, um den Igel zu schützen?
Dem Igel widerstrebt eigentlich jeder Ordnungssinn im Garten. Igel brauchen wilde Ecken, kleine Hecken, unter denen sie sich verstecken können, Holz- und Laubhaufen, die sie als Winterquartier benutzen können. Und in naturnahen Wiesen in Gärten finden sie eben auch dann doch genügend Insekten als Nahrung. Das heißt, als Gärtner kann man sich vielleicht auch einfach mal zurücklehnen und den Garten Garten sein lassen und die Natur mal Regie übernehmen lassen. Und dann kommen eben auch die Wildtiere in den Garten.
Den Garten Garten sein lassen, damit hilft man dem Igelbestand, sagt Nora Künkler von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Textilindustrie ist eine der umweltschädlichsten Industrien weltweit. Das liegt an den Materialien, die genutzt werden, etwa den oft giftigen Farben, aber auch an den Produktionsbedingungen. Gleichzeitig und zum Teil auch deswegen haben die Meere ein Plastikproblem. Viele Abfälle landen im Wasser, eine Gefährdung für Mensch und Umwelt. Wie wäre es, wenn diese beiden Probleme zusammen gedacht würden? Linda Ebner hat sich angeschaut, wie aus Plastikflaschen und alten Fischernetzen Sportkleidung hergestellt wird.
Es ist wirklich unvorstellbar. Jährlich versinken 10 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Tendenz steigend. Um dem entgegenzugehen, werden alte, weggeworfene Plastikflaschen recycelt. Sie bekommen eine neue Chance, genau wie ausrangierte Fischernetze, zum Beispiel als Sporthose oder T-Shirt. Das ist der Ansatz der Firma Sura aus Lübeck. Das einjährige Start-up lässt gesammelte PET-Flaschen und Netze in Italien und Portugal zu Fasern und Stoffen verarbeiten und stellt Sportmode her. Das Recycling verbrauche weniger Energie als die Herstellung herkömmlicher und komplett neu produzierter Kleidung, sagt Unternehmensgründer Benjamin Peters. Außerdem werde mit den europäischen Partnern unter fairen Bedingungen produziert.
Wir schauen wirklich, dass wir da mit kleinen familiären Betrieben zusammenarbeiten, dass unser ganzes Konzept halt sehr nachhaltig gestaltet wird. Unsere Hose zum Beispiel ist 100% aus recycelten Materialien.
Um das Gefühl von recyceltem Plastik auf der Haut zu testen und gegebenenfalls zu verbessern, lässt Peters Sportlerinnen die recycelte Kleidung ausprobieren. Eine von ihnen ist Läuferin Andrea Müller aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg.
Ich war gespannt, weil ja alles recycelt ist. Wie ist es dann auf der Haut? Wie ist es vom Tragen? Aber ich war wirklich positiv überrascht. Und es war absolut komfortabel. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass die Hose sehr leicht ist, dass man sie so gar nicht spürt auf der Haut. Und da muss ich sagen, es fühlt sich an, wie wenn man nichts anhat.
Auch das US-Unternehmen Patagonia recycelt bereits seit 1993 Plastikflaschen und stellt daraus Recycling-Polyester her. Dennoch ist die Plastikverarbeitung dort nicht zu 100% nachhaltig, sagt Textilexpertin Viola Wohlgemuth von Greenpeace.
Bei Patagonia muss man sagen, sie arbeiten leider nicht sauber. Es ist eine der Autofirmen, die immer noch mit den persistenten, per- und polyfluorierten Chemikalien arbeiten, die halt Kleidung wasserabweisend machen und am Ende dasselbe sind, was wir in unserer Teflon haben.
Deshalb sei es wichtig, in der Bekleidungsindustrie eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen, sagt Wohlgemuth. Das bedeutet, aus einem gebrauchten T-Shirt wird wieder ein T-Shirt oder zumindest ein anderes Kleidungsstück. Sura-Firmengründer Benjamin Peters bereitet derzeit eine zweite Linie vor. Kleidung aus Bambusfasern. Diese könnte, wenn sie nicht mehr getragen wird, einfach auf dem Kompost entsorgt werden. Eine Firma, die wirklich nachhaltig produziert und bei der die Kreislaufwirtschaft gut funktioniert, ist die Firma Nudie Jeans aus Schweden, sagt Textilexpertin Viola Wohlgemuth. In den einzelnen Shops in Großstädten auf der ganzen Welt wird der Recycling-Charakter schnell deutlich. Es gibt neue Jeans, Jeans, die selber mit Nähmaschinen repariert werden können und
Secondhand-Jeans, die ich also dort zurückgeben kann. Wenn ich also sage, die Nudie Jeans gefällt mir jetzt nicht mehr, gebe ich die zurück, die wird mir abgekauft, wird repariert und dann wieder im Laden verkauft. Das ist genau das, was ich sehen will.
Erkennbar sind solche nachhaltig produzierten und recycelten Klamotten an einem Ökosiegel. Dazu gehören GOTS, IVN Best und Made in Green. Wenn die Kleidung dann auch noch fair gehandelt wird, sind sie durch das Fair Trade-Siegel und die Fair Wear Foundation erkennbar.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Restaurants sind wieder geöffnet, allerdings unter anderen Bedingungen. Eine generelle Reservierungspflicht gibt es in Deutschland zwar nicht, aber viele Restaurants halten Reservierungen für sinnvoll. Wenn man weiß, wer und wie viele kommen, hilft das bei der Planung und zum Beispiel können auch die Kontaktdaten, die man ja eh da lassen muss, schon vorab mitgeteilt werden. Aber was, wenn man doch nicht erscheint? Die nicht genutzten Reservierungen können auch rechtliche Folgen haben. Angelika Gördes-Giesen mit den wichtigsten Fakten.
Einfach mit dem Handy per Internet schnell ein Lokal für Samstagabend aussuchen, einen Tisch reservieren und den Freunden noch eine WhatsApp-Nachricht senden. Wenn dann etwas dazwischen kommt, wird die Stornierung oft vergessen, erklärt Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in NRW.
Wir haben festgestellt, dass es auch immer wieder Gäste gibt, die sagen, wie habe ich was reserviert, dass man das auch gar nicht mehr alles so auf dem Schirm hat. Und insofern sind die Zeiten digitaler und damit auch ein bisschen anonymer und unverbindlicher geworden.
Tischreservierungen sind aber nicht so unverbindlich, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, erklärt Rechtsanwalt Christian Michael aus Münster.
Die pauschale Reservierung eines Tisches. Dadurch entsteht noch kein Bewirtungsvertrag, aber ein sogenanntes vorvertragliches Schuldverhältnis, eine Anbahnung zum Vertrag, was wie ein Vertrag behandelt wird, nur mit anderen Rechten und Pflichten für beide Parteien.
Wenn der reservierte Tisch nicht frei ist, kann man nach einer angemessenen Wartezeit Schadenersatz geltend machen, zum Beispiel die Fahrkosten für die Busfahrt zum Restaurant, so die Verbraucherzentralen. Umgekehrt hat aber auch der Wirt Ansprüche, wenn Gäste nicht erscheinen.
In Urteilen steht drin, eine angemessene Frist muss eingehalten werden. Angemessen bedeutet, dass dem Wirt zumutbar ist, noch in gewissen Stunden auch einen Ersatzgast zu finden. Also restaurantabhängig, beim höherqualitativen Sternrestaurant ist die angemessene Frist abzusagen eher länger. Bei einem Standardrestaurant um die Ecke besteht eine kürzere Frist.
Um hässliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sollte man bei kurzfristigen Absagen ruhig sein Problem schildern. Denn viele Gastwirte, wie Heiko Weitenberg aus Enningerloh, versuchen es mit Kulanz.
Im Zeitalter vom Mobiltelefon muss es eigentlich jedem möglich sein, eben kurz durchzurufen und sagen, ich stehe im Stau, ich habe eine Reifenpanne. Dann halten wir den Tisch auch weiter frei, das ist nicht das Problem. Nur, dass einfach nicht kommen und sie haben den Laden voll und der Tisch bleibt frei, das kann es nicht sein.
Auf jeden Fall sollte man sich über die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Restaurants, informieren.
Die AGBs sind nur Vertragsgegenstand, wenn vor, ja, ich reserviere jetzt, vor dieser Zusage, der Gastwirt dem Gast gesagt hat, so hör mal zu, hier sind meine AGBs oder hör zu, auf der Internetseite www kannst du meine AGBs lesen. Wenn der Gastwirt da geschlafen hat, dann hat der Gastwirt Pech.
So Rechtsanwalt Christian Michael. Größere Reservierungen, zum Beispiel für ein Familienfest, sollte man immer schriftlich in einem Bewirtungsvertrag für die genaue Personenzahl inklusive Menü festlegen. So ist man auf der sicheren Seite und weiß als Gast genau, welche Stornierungsfristen man einhalten muss, um Schadenersatzklagen zu vermeiden. Damit hat Heiko Weitenberg gute Erfahrungen gemacht.
Wir sagen ganz klar, dass wir 3 Wochen vorher bei Totalausfall einfach eine Ausfallpauschale berechnen müssen. Und diese Veranstaltungsvereinbarung schicken wir raus. Dann habe ich es schriftlich und bin natürlich im rechtssicheren Raum.
Immer häufiger verlangen Gastronomen die Kreditkarte bei der Reservierung, um eine finanzielle Sicherheit zu haben. Das ist zulässig, so Rechtsanwalt Christian Michael.
Ist ja auch kein Verstoß gegen Datenschutz. Wer nicht damit einverstanden ist, diese Daten herauszugeben, der lässt es sein.
Angelika Gördes-Giesen mit dem Verbrauchertipp. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Christiane Käs am Mikrofon in den Informationen am Mittag. Und damit endet unsere heutige Umwelt- und Verbrauchersendung mit Pia Behme. Vielen Dank fürs Hören.